Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Aktienbesitzer dürften ein insgesamt positives Fazit der ersten Hälfte des Jahres 2024 ziehen. So haben die wichtigsten Aktienindizes deutlich zugelegt. Als treibende Kraft hinter der insgesamt erfreulichen Kursentwicklung wiesen sich insbesondere in den USA Unternehmen aus dem IT-Bereich. Unter anderem das Thema künstliche Intelligenz hat hier für nachhaltigen Rückenwind gesorgt. Nach Abschluss des zweiten Rundengangs in Frankreich und mit voranschreitender Berichtssaison für das zweite Quartal bestehen unseres Erachtens gute Chancen, dass sich die Stimmung unter den Investoren auch in Europa wieder aufhält. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden. Mein Name ist Oliver Finger. Ich bin Analyst in Sörens Team. Ja, hallo Sören, grüß dich.
Hi Olli.
Ja, das erste Halbjahr hielt ja für die Aktienmärkte einiges an Licht bereit. Kannst du vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, was hier für die Gründe war?
Ja, wir haben in Europa immerhin einen Plus von rund 10% im ersten Halbjahr gesehen, in den USA sogar noch ein bisschen mehr, so um die 15%. Und wenn man genau hinguckt, dann kann man schon sagen, dass vor allem das erste Quartal hier den Großteil ausgemacht hat. Und im Prinzip war es eine Kombination aus mehreren Faktoren. Den einen Faktor hast du schon angesprochen, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, auch für positive Unternehmensmeldungen. Und zwar nicht nur im Sinne von Hoffnung, sondern tatsächlich auch gerade aus der IT-Branche wirklich gute Gewinne, die mit diesem Thema auch erzielt wurden. Es war ein großer Treiber, okay, aber es gab auch noch mehr. Also gerade zum Jahresanfang waren diese vorherrschenden Leitzinssenkungshoffnungen nicht nur für die EZB, sondern auch für die Fed vorhanden. Und das hat auch für gute Stimmung gesorgt. Und das wurde dann im Prinzip nach und nach abgelöst von einer guten Berichtssaison, gerade schon im ersten Quartal für das vorangegangene Quartal dann. Und was auch wichtig war, gerade mit Blick auf Europa, die Erkenntnis, dass diese Talsohle, die man im zweiten Halbjahr 2023 hatte, dass die vorüber scheint, weil dann waren einfach wieder positive Zahlen da. Und so diese sehr getrübte Stimmung zum Jahresanfang, die hat dann nach und nach nachgelassen, beziehungsweise ist dann so auch eine positivere Stimmung umgekippt.
Aber das zweite Quartal war jetzt insgesamt ja nicht so toll, ne? Oder?
Es hängt ein bisschen davon ab, wo du hinguckst, ne? Also wenn ich auf die USA schaue und auf den S&P 500, dann muss ich sagen, es ging immerhin weiter bergauf. Und jetzt gerade auch so in den letzten Tagen, diese zunehmenden Leitzinssenkungshoffnungen wieder, die gegenüber der Fed aufgekommen sind, gegenüber der US-Notenbank, weil die Inflationszahlen jetzt in der letzten Woche, für den letzten Monat dann ein bisschen niedriger ausgefallen sind. Insofern hier würde ich schon sagen, es ging weiter bergauf. Wenn gleich nicht ganz so dynamisch wie im ersten Quartal, das ist sicherlich richtig. Und in Europa, da muss man halt sagen, dass vor allem die Situation in Frankreich, diese politische Lage mit den Neuwahlen, die ausgerufen wurden fürs Parlament, die so nicht erwartet wurden, der befürchtete Rechtsruck, der damit einherging, man wusste ja auch nicht so genau, warum Herr Macron dann plötzlich die Wahlen ausgerufen hat, worauf er da so wirklich gehofft hat beim Wahlergebnis. Aber dass das die Stimmung durchaus getrübt hat. Ja, wenn natürlich in Frankreich eine Situation vorherrscht, wo keine Reformen möglich sind, weil das Parlament und der Präsident in komplett unterschiedlichen Richtungen unterwegs sind. Auch was so die Fiskalsituation angeht, hatte man Befürchtungen, wenn wirklich Frau Le Pen und der Rassemblement National dann eine sehr starke Mehrheit kriegen, dass die möglichst viel Geld ausgeben wollen und ähnliches. Das hat die Stimmung getrübt, diese Verunsicherung. Jetzt wissen wir mittlerweile, die Wahl ist rum, der zweite Urnengang ist auch geschehen und es kam anders als ursprünglich befürchtet. Wir haben jetzt sicher eine Mehrheit im Parlament, die eher links der Mitte unterwegs ist. Inwieweit das langfristig positiv ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest diese ursprüngliche Unsicherheit und die Befürchtungen, es geht Richtung rechts und Europa wird möglicherweise instabiler, das ist zumindest ausgeblieben. Und gerade in den letzten Wochen ging es an den europäischen Börsen auch wieder deutlich bergauf. Zumindest mal für DAX und Eurostoxx gilt das, wenn gleich in Frankreich immer noch Spuren zu sehen sind.
Okay. Ja, ich hatte es ja schon in der Einleitung angedeutet, Big Tech, nenne ich es mal, ne, performt ja weiterhin gut. Bleibt es aus deiner Sicht so? Also sprich, werden diese Unternehmen die Indizes auch im zweiten Halbjahr treiben?
Also ich glaube schon, dass das Thema künstliche Intelligenz auch in den nächsten Monaten oder sogar Jahren weiterhin ein sehr wichtiger Einflussfaktor sein wird und auch immer wieder für positive Schlagzeilen sorgen wird. Es ist ein Megatrend, der auch unserer Ansicht nach, und ich glaube, das gilt auch wirklich marktweit, immer noch in den Kinderschuhen steckt, der das Potenzial hat, ganze Branchen auch wirklich nachhaltig zu verändern in Richtung mehr Effizienz, auch geringere Kosten, bessere Entscheidungsfindung. Und natürlich gerade so am Beginn einer solchen Entwicklung, eines solchen Trends sind es vor allem dann die Tech-Unternehmen, die hier deutlich davon profitieren können und die höhere Kurse sehen. Aber früher oder später müssten sich diese positiven Auswirkungen dann auch in der breiten Unternehmenslandschaft niederschlagen. Und gerade angesichts dieser Perspektiven halten wir diese höheren Bewertungsniveaus, die in der Tech-Branche definitiv vorhanden sind, auch als strukturell gerechtfertigt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die Meinung teilen, dass wir hier den großen Hype sehen und dass alles übertrieben ist. Das in der langen Frist definitiv nicht. Nichtsdestotrotz natürlich bei diesen Bewertungsniveaus und angesichts der Entwicklung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, kann es auch hier immer wieder zu, ich sag mal, vorübergehenden Rückschlägen kommen. Spannend wird dann vor allem sein, inwieweit die Berichtssaison jetzt, die angelaufen ist in den USA, inwiefern hier sich die recht hohen Erwartungen dann zumindest mal auch in Zahlen wieder niederschlagen können. In den letzten Quartalen war es gerade für den S&P 500 so, dass die tatsächlich hohen Erwartungen immer nochmal übertroffen wurden, gerade bei den Gewinnen. Und wenn sie das natürlich jetzt wieder bestätigen sollte, dann ist das nochmal ein Indiz dafür, dass wir auch nochmal höhere Kurse sehen können. Ein Hinweis vielleicht an der Stelle noch, man guckt bei KI immer sehr genau in die USA und auf die Tech-Branche dort. Aber es gibt auch in Europa Unternehmen, die von diesem KI-Trend profitieren und auch deutlich dazu beigetragen haben, dass wir in Europa und Deutschland höhere Kurse gesehen haben.
Die Berichtssaison hast du ja schon mal angeschnitten. Meine Frage, wie sieht es denn insgesamt jetzt mit dem Konjunkturumfeld derzeit aus? Sprich, bleiben die Parameter günstig und was bedeutet es jetzt für diese Berichtssaison, die jetzt ansteht? Also für das zweite Quartal letztlich.
Ja, also das konjunkturelle Umfeld ist jetzt sicherlich nicht euphorisch. Also wir haben jetzt keinen riesen Aufschwung, eine massive Erholung, die wir hier in irgendwelchen Regionen sehen. Aber man kann schon sagen, es ist einigermaßen robust. Also selbst wenn die Zahlen heute Morgen aus China die Erwartungen enttäuscht haben, also es war jetzt doch ein deutliches Stück unterhalb dessen, was man vorher erwartet hatte, was vor allem auf den Konsum zurückzuführen ist. Hier ist sicherlich auch der Immobilienmarkt weiterhin Belastungsfaktor, der eine Rolle spielt. Auch in den USA kann man sagen, dass die Wirtschaft langsamer wächst, als es noch 2023, gerade in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres der Fall war. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht und mal ein bisschen gröber drauf guckt, dann kann man schon sagen, es ist immer noch ein sehr robustes konjunkturelles Umfeld. Also China hat ein Wachstumsziel von ungefähr 5% ausgegeben. Da wird jetzt auch diskutiert, ob man aufgrund der etwas schlechteren Zahl jetzt neue staatliche Maßnahmen ergreifen müsste, um das wieder in Schwung zu bekommen. Wir haben in den USA mit den grob 0,3-0,4%, die wir von einem Quartal zum nächsten erwarten, immer noch ein Wachstum, was im Prinzip im Bereich des Potenzialwachstums unterwegs ist, also das, was man von der Wirtschaft erwarten kann, wenn man technologischen Fortschritt und Bevölkerungsentwicklung so mit in die Parameter einfließen lässt. Das ist also auch nicht schlecht. Und in der EU muss man sagen, die Talsohle, die man hatte, die liegt wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich hinter uns. Insofern auch hier Wachstumsraten um 0,3% von einem Quartal aufs nächste. Das ist absolut in Ordnung. Und da muss man dann eben festhalten, angesichts dieses insgesamt robusten konjunkturellen Umfeldes, ist das nichts, was die Unternehmen bremsen sollte. Ja, diese großen global agierenden Konzerne, die sind in der Lage, sich so aufzustellen, dass sie Vorteile nutzen, wo sie entstehen und Nachteile möglichst dann auch ausmerzen können. Und das reicht, um gute Gewinne zu erwirtschaften. Insofern, das Umfeld mag nicht das Beste sein, aber es ist zumindest besser als das, was man so in den letzten Jahren gesehen hat. Und damit sind sie auch schon gut zurechtgekommen. Das dürfte reichen, damit es auch weiterhin so ist.
Kommen wir nochmal zum anderen Thema, und zwar Zinsen. Ja, wie sieht es denn da aus? Also gehen wir noch von weiteren Zinssenkungen jetzt im Jahresverlauf aus und wird das die Kurse dann auch nochmal beeinflussen?
Also sagen wir so, man muss sich nicht jetzt jeder Spekulation anschließen. Wir hatten aufgrund der Inflationszahlen in den USA jetzt die Diskussion, ob die US-Notenbank im September einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten macht. Das halte ich definitiv für übertrieben. Also die sind jetzt nicht im Panikmodus, die können in Ruhe sich die Daten angucken. Sie betonen auch sehr, dass sie datenabhängig handeln. Insofern nur weil jetzt mal eine Zahl anders ist, werden sie sicherlich nicht gleich eine Kurzschlussreaktion oder Ähnliches folgen lassen. Aber sowohl für die Europäische Zentralbank, die ja schon den ersten Zinsschritt nach unten unternommen hat, als auch für die USA und beispielsweise auch für Großbritannien haben wir sicherlich Rahmenbedingungen, die eine weniger restriktive Gangart, also auf gut Deutsch Leitzinssenkungen ermöglichen. Nicht sehr dynamisch und sicherlich auch zu gegebener Zeit, aber die Richtung ist ganz klar, die geht nach unten. Und das ist sicherlich etwas, was man auch an den Rentenmärkten feststellen wird. Also sowohl für das kurze Ende, so im zweijährigen Bereich, als auch für das lange Ende. Im zehnjährigen Bereich gehen wir davon aus, dass die Renditen bei den Staatsanleihen deutlich sinken werden. Und das gilt sowohl für Bundesanleihen als auch für die US-Staatsanleihen. Insofern ein positiver Faktor für Aktien zum einen, weil natürlich mit niedrigeren Zinsen auch die Attraktivität von den Rentenmärkten oder auch von Geldmärkten tendenziell sinkt. Das ist ceteris paribus dann eben gut für die Aktienmärkte. Und zum anderen, weil auch die Analysemodelle natürlich immer mit Zinsen arbeiten. Und wenn der Zins sinkt, dann ist das positiv für den Fair Value, also für den Wert, den man für ein Unternehmen veranschlagt und damit auch im Endeffekt für den aktuellen Aktienkurs.
Ja, Sören, zum Schluss, lass uns gerade noch mal auf ein recht schreckliches aktuelles Ereignis eingehen, nämlich den Mordanschlag auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Wie siehst du es, welchen Einfluss hat das Ereignis auf die Märkte, beziehungsweise auch die Wahl, die im November hier ansteht?
Ja, also nach vorherrschender Meinung werden ihm nach dem Attentat jetzt größere Chancen zugestanden, das Rennen ums Weiße Haus für sich zu entscheiden. Was man sicherlich da anführen kann, ist die Tatsache, dass er weniger Probleme haben wird, die Republikaner hinter sich zu vereinen. Das war ja auch so ein bisschen umstritten, inwiefern er das kann. Ich glaube, das hat sich erledigt. Also jetzt jegliche Kritik, jegliche Skepsis gegenüber ihm, die dürfte verfliegen, sodass er die definitiv dann hinter sich hat und auch mit großer Unterstützung von deren Seite rechnen kann. Die Frage wird sein, inwiefern er unentschlossene oder noch schwankende Nichtwähler vielleicht auch dann für sich entscheiden kann und die zur Wahl dann motivieren kann, und davon wird es wahrscheinlich dann abhängen, inwiefern die Chancen tatsächlich größer geworden sind. Es ist auch noch lange hin, es sind noch 4 Monate, da können auch noch andere Sachen an Einflussfaktoren kommen. Also klar, jetzt, dass er schon das Rennen für sich entschieden hat, das würde ich so jetzt auch noch nicht nennen. An der Marktreaktion kann man sagen, kurzfristig, so die ersten paar Stunden, konnte man es am Euro-Dollar-Kurs sehen. Der Dollar hat tendenziell zugelegt, während die anderen großen relevanten Währungen eher an Boden verloren haben. Wir haben auch an den Zinsmärkten gesehen, an den Rentenmärkten, dass die Renditen leicht gestiegen sind. Das passt so ein bisschen dazu, dass man sagt, okay, Trump steht für höhere Zölle auf der einen Seite, er steht aber auch für weniger Steuern, gerade für Unternehmen, insofern auch für eine höhere Staatsverschuldung oder für eine stärkere Ausgabenpolitik. Und er steht für Deregulierung, das wäre natürlich dann für Unternehmen auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Also kurzfristig gab es diese Reaktion, ja, mittlerweile hat es schon fast wieder erledigt. Insofern, da kann man jetzt noch keinen nachhaltigen Impuls wirklich sehen. Woran man es sehen kann, interessanterweise sind Kryptowährungen. Hier haben wir einen deutlichen Schub nach oben gesehen von 4-5%, was tatsächlich damit zusammenhängt, dass Trump sich in den letzten Wochen, um eben die Wählerschaft aus dem Bereich für sich zu gewinnen, Kryptowährungen als positiv erachtet hat und von der Verteidigungslinie in den USA gesprochen hat und Ähnlichem. Ob das nachher so kommt oder nicht, weiß ich nicht, aber die Hoffnungen, die damit dann hergehen, wenn dann Donald Trump wirklich im Weißen Haus sitzen sollte, sind, dass sich das Segment dann noch stärker als eigenes Marktsegment etablieren kann und dann eben mehr Investoren sich auch für Kryptowährungen entscheiden. Grundsätzlich, wenn man sagt, Trump kann jetzt wirklich einen Erdrutschsieg quasi für sich entscheiden und kann auch mit Unterstützung von Seiten des Repräsentantenhauses und von Seiten des Senats rechnen, dann muss man sich tatsächlich eben mit einem Szenario dann auseinandersetzen, wo die Zölle sehr deutlich hochgehen werden, wo die Unternehmenssteuern wahrscheinlich deutlich reduziert werden und wo Deregulierung an den Tag gelegt wird von Seiten der USA. Insofern ist noch nicht ganz absehbar, inwiefern das einen Unterschied macht für die Aktienmärkte. Einen Biden im Weißen Haus oder einen Donald Trump. Tatsächlich würde ich sagen, es kommt nachher auf die Balance an zwischen einerseits positivem Effekt auf die Gewinne im Sinne von niedrigere Steuern, weniger Regulierung, auf der anderen Seite auch eine mögliche Belastung, da die Gewinne niedriger ausfallen, wenn das Wirtschaftswachstum global, aber auch in den USA möglicherweise unter Trump leiden würde.
Okay, vielen Dank, Sören, für deine interessanten Einschätzungen und Einblicke. Das war schon wieder für heute. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten. Ihnen hat der Podcast vom 15. Juli 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.